Rasenfunk Kurzpass. Nur 76 Tage nach seinem Amtsantritt schmeißt Jos Luhukay schon wieder hin beim VfB Stuttgart. Ich frage mich, was ist da los? Und ich reiche diese Frage weiter an den freien Sportjournalisten und Stuttgart-Kenner Stefan Rommel.
Hallo. Stefan, ich darf die Frage, gleich beantworten. Hallo.
Ja, geh mal voll rein.
Ja, naja, also was ist da los? Na, es hat sich jetzt schon angedeutet die letzten Tage, dass da ordentlich was im Busch ist und dass es womöglich, wenn die nächsten ein oder zwei Spiele nicht gewonnen werden, dass es dann, Konsequenzen zu erwarten sind, aber dass es jetzt so schnell geht und der Trainer dann von sich aus aufgibt. Gut, das war vielleicht auch ein bisschen eine Option, aber dass es jetzt tatsächlich so hoppla hopp geht, war dann ein bisschen überraschend. Die eigentliche Trennung finde ich nicht.
Okay, lass mal von vorne anfangen, denn du bist tief beim VfB Stuttgart drin. Bei mir ist er ein bisschen aus dem Fokus gerutscht und auch wenn ich es sehr schätze, wie vehement der VfB Stuttgart sich als Thema in den Rasenfunk drängt, auch als Zweitligist, stehe ich einigermaßen ratlos da. Luhukay kam im Sommer und für mich sah das von außen betrachtet nach einem Wechsel aus, den man schon mal machen kann. Also es gab den Kahlschlag, Bobic weg, vorher weg, dann Kramny weg, Dutt weg, genau, den meinte ich.
Den meinst du,
genau. Den meinte ich, genau. Und dann kam Luhukay. Das sah für mich von außen betrachtet okay aus. Mit dem Trainer kannst du definitiv aus der zweiten Liga in die erste Liga aussteigen, auch mit den vorhandenen sportlichen Gegebenheiten. Aber was ist da denn jetzt dann schiefgelaufen, dass wir nur 76 Tage später einen Trainer haben, der vollkommen entnervt hinschmeißt nach einem durchwachsenen Saisonstart?
Du hast noch einen vergessen, das ist der Präsident Bernd Wahler, der ja, muss ja auch genau. Gehen. Das ist wichtig in dem Zusammenhang, weil tatsächlich dann im Juni, Ende Mai, Juni war da das totale Vakuum. Also es waren quasi nur noch die drei Aufsichtsratschefs da, Jenner, Schäfer und Pott. Und sonst war eigentlich keiner mehr da.
Ah, und dann, das sind ja alles welche, die nichts mit Fußball zu tun haben, oder? Der eine ist von Wirth, der Chef.
Wirth, Kercher und Daimler AG. Ja, genau. Okay. Also das sind Leute, die aus Weltunternehmen beziehungsweise aus mittelständischen Unternehmen kommen. Die sollte man annehmen, Ahnung davon haben, aber vom Fußball offenbar jetzt nicht so viel. Was jetzt, gut, jetzt im Nachhinein muss man sagen, ein großes Problem gewesen. Eine der ersten Maßnahmen war ja dann Marc Kienle, den ehemaligen Jugendtrainer, und Thomas Hitzlsperger als sportliche Berater dazu zu holen, um also das, was ihnen immer dem Verein immer vorgeworfen wurde, dass die sportliche Kompetenz fehlt in den Gremien, um das quasi ein bisschen aufzuarbeiten und besser zu machen. Aber da ging es dann schon los mit den ersten Fragen, so ja, was sollen die denn jetzt genau machen? Das Jobprofil von Kienle ist klarer definiert als das von Hitzlsperger. Und mittlerweile, nachdem dann noch drei andere Leute installiert wurden, unter anderem eben Luhukay und dann später auch Schindelmeiser, weiß momentan keiner so genau, was der Thomas Hitzlsperger da jetzt machen soll. Wie oft und muss er da sein oder kann er das von München aus machen oder wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall, der Grundgedanke war gar nicht schlecht, aber die Umsetzung war halt eher nicht so gut.
Also ein bisschen so, halbgar, oder?
Also halbgar, ja, so kann man es auch sagen. Also so, es hat halt so ein bisschen den Anschein, so aktionistisch jetzt was. Ja, jetzt haben wir ja was gemacht, jetzt wird ja dann alles gut und jetzt kann uns erstmal keiner mehr was vorwerfen. Das große Problem in der Luhukay-Schindelmeister-Sache meines Erachtens war, dass ja Luhukay deutlich früher da war. Also Luhukay war da, als tatsächlich gar kein anderer da war, der irgendeine sportliche Kompetenz hatte.
Das heißt, wer hat Luhukay dann geholt? Waren das dann die...
Der Aufsichtsrat.
Der Aufsichtsrat, genau. Und da waren war auch die sportlichen Berater noch nicht am Bord.
War ja sonst keiner da und ich glaube auch nicht, dass sie sich dann darauf großartig verlassen hätten, weil, wie du vorhin schon richtig, wie ich finde, auch bis heute noch eigentlich angedeutet hast, ist Luhukay natürlich eigentlich schon ein sehr guter Trainer, um mit einer ordentlichen Mannschaft in der zweiten Bundesliga den Aufstieg zu schaffen, was er ja, glaube ich, dreimal vorher schon geschafft hat mit Gladbach, Hertha und Augsburg. Genau. Also das ist erstmal, wenn du jetzt 100 Leute fragst, hätten 95 gesagt, ja, ist ein guter Mann, für einen Aufstieg passt. Jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit Luukay sich da jetzt so frei bewegen konnte in der Zeit, wo halt gar kein anderer da war und sich dann vielleicht auch schon bestimmte Gedanken gemacht hat und bestimmte Konzepte für sich selber entwickelt hat und so weiter, die dann aber mit der Installation von Schindelmeiser, es war ja klar, dass ein neuer Sportvorstand kommen muss, also schrägstrich Sportdirektor, die dafür, dadurch vielleicht auch torpediert wurden. Mhm. Jetzt, wenn man sich heute die PK von Schindelmeiser angeguckt hat, da war das schon sehr bestimmend, finde ich, und auch, er hat auch gesagt, auf die Frage, wann er denn gemerkt hätte, dass es da Probleme geben könnte mit Luga, hat er gesagt, ganz ehrlich, nach dem ersten Gespräch.
Heidenei.
Und das ist natürlich schon eine saubere Ansage. Dann, also ja. Da kann jetzt erstmal keiner von den beiden was dafür. Das gibt es ja öfter mal, dass zwei Leute nicht miteinander können. Die Frage ist ja aber, wie kommt jetzt das Gremium dazu, zwei solche Leute einzustellen?
Ja, genau.
Also ich muss mir da vorher Gedanken machen. Das sind dann jetzt, weil ein Präsident gibt es ja immer noch nicht, es sind jetzt die zwei wichtigsten Leute in meinem Verein, wenn ich mich nicht selber so wichtig nehme. Aber das ist eine andere Geschichte. Es sind die zwei wichtigsten Leute in diesem Verein und die müssen halt miteinander funktionieren. Es gibt immer mal wieder Ausnahmen, wie in Hannover vor ein paar Jahren mit Schmadtke und Slomka, die halt einfach auf einer geschäftlichen Ebene so lala funktioniert haben. Da war auch sportlicher Erfolg da, aber halt so sonst miteinander nichts zu tun haben wollten. Aber das ist, finde ich, die totale Ausnahme. Gute Bundesliga- oder Profiklubs zeichnen sich dadurch aus, dass die drei Leute, die da was zu sagen haben, Präsident, Sportmanager oder Sportdirektor und Trainer vor allen Dingen, dass die drei miteinander funktionieren und dann läuft der Laden.
Ja. Mhm.
Also das jetzt verkürzt dargestellt. Und das, also um dieses Grundprinzip so arg zu verletzen, das ist der ganz große Fehler, der jetzt natürlich auf den Aufsichtsrat zurückfällt. Also ich finde, man kann jetzt, klar kann man jetzt sagen, Luukay, der ist mit Sicherheit kein einfacher Typ, der ist auch stur. Schindelmeiser kann ich schwer einschätzen, weil er so lange weg war von der Bildfläche. Der ist aber auf jeden Fall offenbar sehr klar in dem, was er vorhat und was er für Ansagen macht. Das ist okay, aber ich kann dann nicht von vornherein sagen, ja, das wird jetzt schon irgendwie gut gehen mit den beiden, weil jeder ist in dem, was er da in seinem Bereich gut genug, um mit dieser Mannschaft wieder aufzusteigen. Und dann aber nach Stunden oder nach Tagen zumindest zu merken, ja hoppla, das funktioniert ja überhaupt nicht. Also die hatten vor 3 Wochen in Düsseldorf 1-0 verloren und nach dem Spiel hat der Luukay saß im Prinzip fast nur auf der Bank während des Spiels und da gab es ja tatsächlich sehr brenzlige Szenen, Elfmeterszene für Düsseldorf, die dann zum entscheidenden Tor geführt hat, die fragwürdig war. Ganz am Schluss noch eine Elfmeterszene, die eigentlich für den VfB hätte geahndet werden müssen mit der Chance zum Ausgleich in der Nachspielzeit. Und da gab es danach viel Interviews mit Luukay und Funkel, dem Trainer von Düsseldorf. Und normalerweise gehst du davon aus, dass der Trainer jetzt, der gerade unterlegen ist, aus dem Sattel geht. Dass der da jetzt ein bisschen Druck macht, dass der sich beschwert. Und dann steht er da und erzählt in Seelenruhe, so als ob er jetzt gerade mit dem Funkel am Tresen steht und gerade gleich ein Bier bestellt. Also so wirklich auf einer ganz, als ob die jetzt Kumpels wären und die unterhalten sich jetzt halt so ein bisschen über Fußball. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, das ist ja echt eigenartig.
Vor allem, so kennt man Luukay ja auch gar nicht.
Ja und nein, also der kann ja schon auch aus der Haut fahren.
Ja.
Gerade wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. Und da in dem Spiel hätte man das durchaus so sehen können, dass das nicht ganz gerecht war. Aber der hat das einfach so hingenommen. Und da habe ich mir zum ersten Mal gedacht, okay, also irgendwie, das finde ich jetzt eigenartig. Aber da war ja die Länderspielpause, dann der Sieg in Sandhausen. Der fußballerisch natürlich auch grottenschlecht war, wirklich grottenschlecht. Und jetzt halt letzten Freitag dann eben das Spiel gegen Heidenheim, das ein absoluter Offenbarungseid war auf ganz vielen Ebenen. Und da eskalierte das ja dann danach, unmittelbar auf der Pressekonferenz danach, ist es ja dann das Ganze eskaliert und dann auch so wirklich an die Öffentlichkeit getragen worden. Dadurch, dass die beiden sich quasi völlig konträr zueinander geäußert haben. Öffentlich, genau. Also der Trainer hat auf der PK was erzählt von Spieler sind noch nicht so weit, die können das noch nicht spielen, deswegen sitzen die draußen und Schindelmeiser sagt 5 Minuten später, es ist Aufgabe des Trainers, die jungen Spieler heranzuführen und dann funktioniert es schon, also jetzt sinngemäß.
Ja, das ist
da, genau, das war halt klar, was Sache ist. Und dann, wie gesagt, ging das jetzt hoppla hopp. Am Montag, glaube ich, war das, stand dann auf einmal zu lesen, welche Spieler Luukay denn angeblich bevorzugt hätte. Mhm. Wobei ich bei dieser Geschichte echt ein bisschen vorsichtig bin, weil man ja dann auch weiß, intern in so einem Verein, wenn man sich dann quasi drauf verständigt hat, dass einer zum Abschluss freigegeben ist, dann steckt man sowas halt einfach auch mal durch.
Ja.
So eine Info, die jetzt schwer zu verifizieren ist, außer von dem Beteiligten selbst, also von Luukay selbst. Wenn er jetzt wirklich gesagt hätte, ja, das stimmt, ich wollte Ronny haben von Hertha BSC und ich wollte Marco Marin wurde da genannt haben, dann hätte ich das, würde ich das auf jeden Fall glauben. So bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das jetzt nicht einfach eine Sache ist, die halt dann denjenigen, wie gesagt, der im Visier ist, noch schlechter dastehen lässt, als er vorhin schon, weil man natürlich jeder sagt, ja, super, Schüttelmeister, super gemacht, mit solchen Spielern kannst du nichts anfangen.
Ja.
Also zumindest nicht auf Dauer. Ich glaube halt auch, also wenn man jetzt aufs Inhaltliche schon mal gehen mag, Schindelmeister muss natürlich eine gewisse Mittelfristigkeit im Blick haben. Mhm. Und deswegen hat er ja auch Spieler geholt, von denen es dann, also jetzt gegen Ende der Transferperiode, wo es dann hieß, die wollte Luukay ja gar nicht. Den Asano, den Pavard, den Innenverteidiger und den Flügelspieler von Lissabon. Mhm. Alles junge Spieler, die noch ein bisschen entwicklungsfähig sind, von denen man vielleicht in 2 Jahren oder in 3 Jahren noch was erwarten kann. Und wenn du dagegen jetzt stellst, Marco Marin zum Beispiel oder Ronny, die hätten halt kurzfristig gut funktionieren können, aber das ist halt nichts, worauf du was aufbauen kannst.
Ja, ich meine, die Mischung macht es halt ja vielleicht, ne? Also,
ja, die Mischung
macht es. Luukay weiß natürlich auch, wie du aufsteigst, und der weiß auch, was ein Team in der zweiten Liga erwartet.
Absolut.
Vielleicht hätte man sich in der Mitte treffen können. Ich meine, das sind jetzt alles 3 Namen. Also ich kenne da jetzt nur die Namen und die sportlichen Biografien, aber da sage ich jeweils, genau wie du, ja, cool, ist halt quasi mit auf Zukunft gedacht. Aber ist ja auch legitim für den Trainer zu sagen, ich möchte da noch Leute mit reinmischen, die ich auch mal bei 0:1 in der 89. Minute gegen Düsseldorf reinschmeißen kann oder so ein Kram.
Absolut richtig, absolut. Also ich will mich da jetzt auch erstmal gar nicht auf eine Seite schlagen. Ich sehe die Notwendigkeit auf beiden Seiten gegeben. Allerdings widerspricht sich Luukay natürlich auch in gewisser Weise. Also er kann ja nicht behaupten, die neuen Spieler, die jetzt seit knapp 2 Wochen da sind, die wären noch nicht so weit. Das kann er in seiner Expertise als Trainer natürlich sehr gut einschätzen, aber er kann ja dann nicht den Leuten im Gegenzug verkaufen wollen, dass einer wie Ronny, der glaube ich 2 Spiele gemacht hat letztes Jahr, dass der dann jetzt auf Anhieb funktionieren würde. Das kann ja nicht sein. Also da, das halte ich für einen totalen Widerspruch. Und da hat er sich auch nicht schlau verhalten, finde ich.
Ja, vor allem ist natürlich die Frage der Kommunikationswege, oder? Also du kannst das halt nicht öffentlich machen. Also das musst du beiden Seiten eigentlich vorwerfen. Selbst wenn die das im ersten Gespräch merken, oder gerade wenn sie das schon im ersten Gespräch gemerkt haben, gehen wir einfach mal davon aus, es war für beide relativ früh klar, wir vertreten unterschiedliche Interessen, dann musst du eigentlich in der Off-Season, sage ich jetzt mal, einen Weg finden, damit auch umzugehen. Oder?
Ja, klar. Also nochmal, das letzten Freitag dann nach dem Heidenheim-Spiel, das war dann halt die Eskalationsstufe nach außen, die sehr wahrscheinlich intern schon längst gezündet wurde. Und da war es dann schon zu spät und im Prinzip dann, wie man jetzt ja auch weiß, nur noch tatsächlich eine Frage der Zeit. Wobei ich, und da muss ich jetzt dann nochmal auf Luukay gehen, ich habe jetzt mir auch alle Spiele natürlich angeguckt, das vom VfB, inklusive Pokalspiel. Das war natürlich echt super dünn bis jetzt. Also wirklich super, super dünn. 2 Siege, wie vorhin schon mal erwähnt, Sandhausen, spielerisch echt schwach. Durch 2 Standards gewonnen. Ist ja legitim, aber es geziemt halt nicht einem Verein wie dem VfB Stuttgart. Das reicht halt dann meines Erachtens nicht aus, sich darauf zu verlassen. Das Heimspiel gegen St. Pauli noch gedreht, da konnte es zur Halbzeit 3-0 für die anderen stehen, dann ist das Ding durch. Und dann halt Düsseldorf, okay, das ist ein bisschen doof gelaufen, das fand ich eigentlich noch fast mit das beste Spiel. Und dann Heidenheim war wirklich katastrophal. Zu Hause 1-2 vor 55.000 Leuten, genauso wie St. Pauli auch. Das war natürlich schon echt sehr, sehr schlecht. Und da muss man sich schon fragen, wie wenig Fortschritte diese Mannschaft in der doch relativ langen Sommerpause gemacht hat. Und es waren ja auch, natürlich haben viele Spieler den Verein verlassen, das ist völlig klar. Aber es sind ja immer noch überdurchschnittliche Zweitliga, also Spieler, die über dem Zweitliganiveau anzusiedeln sind, sind ja noch genug da. Mhm. Nur, und da, jetzt komme ich, also nochmal ein drittes Mal auf Luhukay zurück, dann müssen die halt auch spielen. Also dann kann ich nicht verstehen, dass bei 5 Pflichtspielen, die absolviert wurden, so ein Spieler wie Maxim 4-mal auf der Bank sitzt. Mhm. Der saß 4-mal auf der Bank, selbst im Pokalspiel, und hat nur in Düsseldorf angefangen. Und dass eine Innenverteidigung zusammengebastelt wird aus Sunjic und Sama, die letztes Jahr schon beide gezeigt haben, dass sie offenbar, wie sich jetzt darstellt, noch nicht mal ordentliches Zweitliganiveau haben und spielen trotzdem jede Woche. Also die machen ja Sachen, und das kann einfach nicht sein, dass er das nicht sieht. Kann nicht sein, da muss es andere Gründe dafür geben. Die wissen wir nicht, es weiß auch keiner, was mit Maxim genau ist. Aber nicht nur, weil er jetzt das Spiel gegen St. Pauli gedreht hat, sondern weil es halt tatsächlich so ist, dass es eigentlich fußballerisch in dieser Liga, in der zweiten Liga, gibt es keinen besseren Spieler als den. Mhm. Und ich finde, dann muss der spielen.
Also kann man.
Und dann kann ich, und ich kann auch nicht die ganze Zeit einen Sean Zimmer im Mittelfeld spielen lassen, der ein super rechter Verteidiger ist für eine Mannschaft, die sauber nach vorne spielen mag, weil der ständig Dampf macht und marschiert. Und stattdessen spielt der Klein rechts hinten, und der Zimmer ist im Mittelfeld meines Erachtens völlig verschenkt. Mhm. Und das sind halt lauter so Sachen, wo ich mir dann denke, ja, wieso macht er das? Und wieso macht er das jetzt schon wieder? Weil das hat ja im Spiel davor schon nicht funktioniert. Wieso spielt er nicht mit 2 Angreifern? In der zweiten Liga, wo die Innenverteidiger alle nicht so besonders sind, bei einer Mannschaft wie Stuttgart, die im Prinzip in jedem Spiel Favorit ist und das Spiel machen muss, da kann ich da auch mal mit 2 Stürmern spielen. Macht er nicht. Spielt mit einem Stürmer.
Also mit hat sich Luhukay sportlich sehr angreifbar gemacht?
Und ja, finde ich schon. Die haben jetzt 2 Spiele verloren und 2 gewonnen.
Ja, ja, klar. Platz 9 nach 4 Spielen ist jetzt nicht so
geil. Ja, Platz ist egal. Platz ist egal. Du musst gucken, wie was die anderen Mannschaften machen. Braunschweig hat eine geile Truppe beieinander dieses Jahr. In 2 Wochen ist Heimspiel gegen Braunschweig. Wenn es jetzt ganz dumm läuft, dann sind die 9 Punkte weg nach 6 Spieltagen. Mhm. Das ist eine Menge Holz, finde ich. Also jetzt sind es momentan 6, aber Stand jetzt gehe ich eher davon aus, dass die in Stuttgart gewinnen, als dass der VfB gegen Braunschweig gewinnt.
Mhm. Also sportlich alles andere als überzeugend. Dann das große Manko, die Differenzen wurden öffentlich ausgetragen ab der Heidenheim-Niederlage, die ich auch, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber nicht zuletzt, weil ich das bei Kicktipp vorher tippen musste, habe ich mich da sehr gewundert über diese Niederlage, und ab dann ging es ja auch richtig hoch her. Also dann kam quasi dieses Öffentliche dazu, und jetzt weiß man eben Dinge, die dann klar wurden. Das heißt, es gab Differenzen bei Transfers. Wie ganz genau wird man nie erfahren, aber zumindest hat Schindelmeiser gesagt, diese 3 Spieler, die du vorhin genannt hast, die wollte er nicht haben, die jungen Spieler. Und dann kann man sich überlegen, was Luhukay wahrscheinlich sonst anstelle haben wollte. Aber und da kann man ja eigentlich fast sogar argumentieren, ein Glück, dass das jetzt nach dem 4. Spieltag schon, weil es nicht geklappt hat, so diese Differenzen aufgebrochen sind und sich das trennen konnte, weil das sieht ja nach einer vollkommen unmöglichen Kombination aus. Nicht auszudenken, wenn der VfB jetzt 3 der ersten 4 Spiele gewonnen hätte, oder?
Ja, da ist durchaus was dran. Also, und nochmal kommt die Geschichte um den Präsidenten jetzt nochmal mit ins Spiel. Am 9. Oktober ist ja Mitgliederversammlung. Und da ist jetzt vom Aufsichtsrat ein Kandidat berufen worden, der Herr Dietrich.
Das heißt, es gibt gar keine richtige Wahl.
Es gibt keine eine Wahl schon, weil der muss ja bestätigt werden, beziehungsweise gewählt werden, aber es gibt keinen Gegenkandidaten, der Alternativen bietet oder eine Alternative zumindest bietet. Das ist schon mal schlecht von vornherein. Und dann kommt noch dazu, dass der Herr Dietrich zwei Makel hat jetzt in Anführungszeichen. Erstens ist er, war er bei Stuttgart 21 involviert, was per se, ob das jetzt gut ist oder schlecht oder auf welcher Seite er war, ist ja egal. Aber es heißt halt automatisch schon, dass die Hälfte der Leute in der Stadt oder in diesem Umfeld mit diesem Mann jetzt eher weniger anfangen können. Mhm. Und zweitens kommt dazu, dass er wohl durch Beteiligung und eigene Firmen in einem Geflecht mit verstrickt ist noch, dass gemäß Satzung des VfB ihn eigentlich gar nicht
berechtigt.
Berechtigt in Frage kommen lässt, genau, Liese Präsident zu werden. Also das ist eine sehr verschrobene Geschichte. Eine seiner Firmen ist wohl unter anderem bei den Stuttgarter Kickers mit dabei und versorgt die halt auch monetär. Mhm. Und da geht es dann schon los. Und es gibt da natürlich auch DFL-Statuten, die einzuhalten sind. Da bin ich ehrlich gesagt jetzt überfragt und bin auch gar nicht so genau im Thema. Ich habe das nur mitbekommen, dass es da unter Umständen jetzt auch ein bisschen Stress geben könnte, dass der Herr Dietrich da vielleicht am Ende gar nicht aufgestellt werden kann. Also Mega. Auf jeden Fall, um's kurz zu machen, am 9. Oktober ist Mitgliederversammlung und die könnte einigermaßen unterhaltsam werden. So oder so.
Du hast mal im Rasenfunk gesagt, und das war, glaube ich, schon, also das dürfte schon vor anderthalb Jahren gewesen sein, sehr früh, da hast du, als wir über die sportliche Situation von Stuttgart geredet haben, hast du gesagt, ja, aber grundsätzlich stinkt der Fisch vom Kopf her und es herrscht keine Unternehmenskultur und es reden zu viele Menschen mit, die sportlich vielleicht nicht die ausgewiesenste Kompetenz haben. Und wenn ich mir jetzt das alles vor Augen hole und vor allem die Tatsache, dass erst der Trainer und dann der Sportdirektor geholt wurde und meinem Verständnis nach müsste es genau umgedreht sein, denn der eine ist der Boss vom anderen und der eine macht die langfristigen Strukturen und der andere muss es umsetzen für die A-Mannschaft. Das zahlt doch total auf dein damaliges Argument ein.
Also das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut zusammengefasst. Ob da jetzt viele oder wenig Leute mitreden, ist ja erstmal nicht so wichtig, wenn es die richtigen sind und solange dann alle in dieselbe Richtung laufen. Mhm. Aber es kann ja nicht sein, dass 3 Leute nach links laufen und 5 nach rechts. Und deswegen, also der ganze Verein ist dermaßen, hat sich dermaßen ins Chaos gestürzt und begreift einfach nicht, wie er selber tickt. Das checke ich einfach nicht, dass die das nicht kapieren. Dass es nicht von allein oder wenn ich jetzt 1 oder 2 Leute einfach mal hole und dann auf die hoffe, dass es dann nicht funktioniert. Ich habe es heute irgendwo gelesen, der VfB hat die letzten 7 Trainer, also in den letzten 3 Jahren 7 Trainer. Und diese Trainer hatten eine durchschnittliche Arbeitszeit von 16 Spieltagen. Das ist ja absolut lächerlich. Und ja. Dann kannst du irgendwann auch gar nicht mehr hergehen und die einzelnen Entscheidungen auseinanderpflücken. Und weil es gibt ja immer einen Grund, warum es dann Stevens kommen musste, 5 Spieltage vor Schluss oder sowas. Die Gründe gibt's immer. Die entscheidende Frage ist ja, wie sieht eigentlich jetzt genau, in der Wirtschaft würden sie wahrscheinlich sagen, die Wirtschaftsleute, die da im Aufsichtsrat sitzen, wie sieht das Assessment Center aus? Also nach welchen Kriterien stellt ihr denn bitteschön welche Leute für welchen Posten ein? Das ist meines Erachtens die absolut entscheidende Frage da. Und es war ja nicht nur so, oder ist ja nicht nur so, dass dann Trainer ausgetauscht wurden, sondern halt auch in der Zeit 3 Sportdirektoren und 2 Präsidenten und der dritte steht vor der Tür.
Mhm. Und Sportdirektor Dutt hat sich angekündigt mit einer Pressekonferenz, wo er quasi gesagt hat, kein Stein bleibt auf dem anderen, ich werde mich daran messen lassen. Musste er dann auch und musste gehen, aber da hattest du natürlich auch schon wieder wilde, auch Richtungswechsel drin mit der Entlassung von Zorniger hin zu Kramny und so weiter.
Ja, ist ja okay. Also das war ja auch gar nicht so verkehrt. Vielleicht war die Tonalität, aber wo ist die Langfristigkeit? Die falsche. Ja, die wäre ja damals, die wurde ja angepeilt. So ist es ja nicht. Ich gehe mal davon aus, dass da keiner hingeht und sagt, ich mache jetzt hier ein Jahr lang und dann gehe ich wieder, sondern dass da jeder
Ja, aber da muss man das noch ein bisschen aushalten. Ich meine, Zorniger ist jetzt ein Spezialfall, aber andererseits ist es so, so kann man sich natürlich immer bei jedem Trainerwechsel rausreden, dass es ein Spezialfall war.
Zorniger ist, ja.
Also, wenn man sich für einen Weg entscheidet,
ja.
Also das Gegenmodell dazu ist ja der Werder-Weg, den ich witzigerweise aber gerade in der letzten Schlusskonferenz auch kritisiert habe. Vielleicht bin ich auch einfach ein Meckertyp. Aber wenn man sich für einen Weg entscheidet, dann muss man doch auch bereit sein, dafür die ersten Schritte, die tun halt meistens weh und es kann halt auch so sein, dass die ersten Meter auf einem Weg aussehen wie ein Rückschritt und erst dann kommt die Kurve und es biegt sich um. Das ist jetzt so ein bisschen poetisch gesprochen, aber es wird halt auch ständig, also diese 3 und die 5 Leute, die in unterschiedliche Richtungen drängen, die kriegen ja aber auch ständig den Ball zugeworfen. Es ist nicht so, dass wenigstens die 5 mal für 2, 3 Jahre die Richtung bestimmen dürften und wenn dann der Karren im Dreck steht, dann sagen die 3 anderen, okay gut, jetzt müssen wir aber wirklich unseren Weg einschlagen.
Absolut. Also die Konsequenz, ist ganz radikal gedacht, aus meiner Sicht müsste sein, Aufsichtsrat entlassen, abwählen. Der wurde ja eh schon die letzten Jahre bei den Mitgliederversammlungen nie entlastet.
Okay.
Ich glaube, beim letzten Mal waren es fast 3/4 der Leute, die dagegen gestimmt haben. Das sagt ja auch schon einiges aus. Mhm. Erstens das. Und zweitens braucht der Club einfach, du hast es vorhin Unternehmens, ich sag Leistung, der braucht eine Leistungskultur. Der braucht wirklich auf jeder einzelnen Ebene in dem ganzen Laden muss eine richtige Leistungskultur her. Das geht los beim Hiwi auf der Geschäftsstelle und hört auf beim Topverdiener im Kader. Und es kann einfach nicht sein. Und davon haben halt ganze Generationen von Mannschaften in Stuttgart gelebt, dass denen, die haben noch nicht mal den Vertrag unterschrieben, dann stand da schon das Auto auf dem Hof. Das geht nicht. Das kann so nicht funktionieren. Und weil du gerade eben Zorniger angesprochen hast oder den Knackpunkt, ich finde, das war tatsächlich ein Knackpunkt, wo es in die richtige Richtung hätte gehen können. Das hat man hier auch schon ausufernd oft besprochen. Ich bin immer noch der Meinung, dass die Trennung falsch war damals. Es gab natürlich absolut stichfeste Gründe dafür. Trotzdem, wie du gerade eben schon gesagt hast, vielleicht hätte man das jetzt einfach auch mal aushalten sollen und sagen sollen, hey, wisst ihr was? Natürlich mag das ein verschrobener Typ sein und der kann mit den Medien vielleicht nicht so gut, aber hey, das ist mir doch scheißegal. Wenn der dann nachher die Mannschaft auf Linie bringt und wenn es 15 oder 17 Spieltage dauert, der Weinziel hatte mal 9 Punkte oder 11 mit Augsburg nach einer Vorrunde, genau. Das noch drin blieben, dann muss man das halt einfach auch mal aushalten, weil wir haben uns für diesen Trainer entschieden und dann ziehen wir das halt jetzt auch mal durch. Aber so viel Geduld ist offenbar, beziehungsweise so viel Durchhaltevermögen ist offenbar dann zu viel verlangt oder ich weiß auch nicht. Also auf jeden Fall, also es ermüdet halt die Leute, die sich damit beschäftigen und die vor allen Dingen, deren Herzblut da dranhängt, die ermüdet dieses ewige Hamsterrad von und wieder ein Neuer und wieder ein Neuer, das ermüdet halt unglaublich. Und
ja, klar, ich habe heute gelesen, so viel. Noch 100 Tage bis Weihnachten oder wie der VfB Stuttgart-Fan sagt, noch 3 Trainer.
Ja, das raubt halt Glaubwürdigkeit. Also selbst von den Leuten, von denen halt die meisten noch nicht mal die Namen wissen, geschweige denn, dass die da irgendwas zu sagen haben. Aber dann heißt es halt nur, ja, also irgendeiner muss ja da sein, der dann eine Entscheidung trifft. Und die ist halt wirklich in schöner Regelmäßigkeit offenbar die falsche. Beziehungsweise so gewählt, dass sie nicht dauerhaft sein kann. Aus welchen Gründen auch immer.
Aber dann lass doch mal genau in die Zukunft gucken, weil das würde mich interessieren. Es gibt meiner Meinung nach 2 Baustellen, die sind unterschiedlich schwierig zu lösen und auch unterschiedlich schwierig für uns einzublicken. Und ich finde, das eine ist quasi die politische Baustelle, dass du im Verein, im Aufsichtsrat, in den entscheidenden Gremien mehr Leute bräuchtest, die eine Sportkompetenz haben und die vielleicht auch den VfB Stuttgart ein bisschen anders verstehen und dann eventuell auch besser. Und die andere Perspektive wäre die sportliche, wo man sagen kann, okay, welchen Weg würde denn wahrscheinlich Jan Schindelmeiser jetzt einschlagen? Lass mal erst mit dem vielleicht ein bisschen schwierigeren anfangen. Gibt es denn überhaupt im Stuttgarter Umfeld, man hat ja da immer so bestimmte ehemalige Vereinskoryphäen oder besonders andere große Unternehmer, gibt es dann da überhaupt Leute, wo du sagen würdest, mit denen im Aussichtsrat könnte da was anderes anfangen? Von welcher Kategorie sprechen wir denn da?
Naja, es gibt ja schon auch Leute, die eine sportliche Vergangenheit haben, die in den Gremien sitzen. Also Guido Buchwald ist mit dabei, Hermann Ohlicher ist Ehren, weiß ich gar nicht, Aufsichtsrat, irgendwie sowas. Aber damit ist es ja nicht getan. Das wollte ich ja vorhin schon mit der Hitzesberger-Sache andeuten. Dann muss ich die Leute halt, erstens muss ich denen dann, also erstens müssen die was können und zweitens muss ich denen vertrauen und die dann auch machen lassen.
Ja.
Weil sonst hat es ja alles überhaupt keinen Wert. Nur einen zum Frühstücksdirektor mäßig dahin setzen und den 3-mal in der Woche dann nach Cannstatt kommen lassen, das bringt ja keinem was. Also das ist das Erste. Die anderen Sachen, wie gesagt, also es ist auch meines Erachtens egal, ob da jetzt im Umfeld irgendwelche Allgäubers, die schon mal da waren und dann auch mal wieder nicht, oder Förster, der schon mal da war und dann mal wieder nicht, oder der Hansi Müller, der schon mal da war und dann mal wieder nicht. Das ist gar nicht so wichtig. Es gibt auch Leute, die gut genug sind, so einen Verein ordentlich zu führen, die keine Sekunde Bundesliga gespielt haben. Mhm. In Bremen sind jetzt witzigerweise auch wieder 2 oder mit dem Trainer dann sogar 3 Leute da, die Werder-Vergangenheit haben. Und trotzdem meckern alle darüber und meines Erachtens auch völlig zu Recht. Mhm. mit Skripnik, mit Baumann und mit Bode. Das ist jetzt nicht unbedingt
und du hattest einen
DEL-Manager
da sitzen.
Der Weisheit letzter Schluss, ja, okay. Das ist gar nicht unbedingt, aber dann gab es einen Mann wie den Ruben Schröder, den sie schlauerweise geholt haben, um eine Kaderplanung zu machen. Der ist jetzt in Mainz und der wird in Mainz einen tollen Job machen. Garantiert, aber so einen Mann musst du halt dann auch mal holen, beziehungsweise holen wollen. Mhm. Und nicht im Dezember 2000, jetzt muss ich kurz überlegen, dass ich nichts durcheinander bringe, 14, Robin Dutt ausgraben, der zwei Wochen vorher noch oder ein halbes Jahr vorher noch irgendwie oder anderthalb Jahre, Entschuldigung, vorher noch gesagt hat, er muss unbedingt wieder Trainer werden, weil er jeden Tag das Gras riechen mag, wenn er auf dem Trainingsplatz steht. Und 0,0 Kompetenzen als Sportdirektor mitbringt, außer dass er beim DFB war, was eine völlig andere Sache ist. Mhm. Also da fehlt mir einfach dann auch mal der Mut, das zu machen. Und dann, wenn sie mal mutig waren, wie damals mit Thomas Schneider, der auf Labbadia gefolgt ist als Trainer, und es fängt dann an zu stottern, dann das einfach dann auch mit durchzuziehen. Aber es werden ja auch abseits von den Profisachen auch oder wurden ja auch Entscheidungen dann getroffen, die einfach schwer nachvollziehbar sind. Da werden Jugendtrainer, die müssen dann gehen oder werden gegangen und heuern dann halt einfach mal so in Hoffenheim an. Mhm. Also schlimm genug, in Hoffenheim grast ja eh schon den Jugendbereich ab und der VfB hat es ja eh schon schwer in diesem Bereich, weil vor 10 Jahren gab es halt Hoffenheim noch gar nicht und da gab es auch kein Nachwuchsleistungszentrum in Heidenheim und keins in Sandhausen und keins in kein ordentliches in Freiburg und so weiter und so weiter. Also die ganzen Baden-Württemberg war halt, hat der VfB alles abgegrast und dann konnte man schön auswählen. Und mittlerweile ist es ja anders und da muss man sich halt auch auf die Gegebenheiten einstellen.
Vielleicht das perfekte Stichwort.
Weil da wurde sowas von geschlafen.
Ja. Aber wenn wir da jetzt schon bei Hoffenheim sind, dann können wir, also ja, für ein Brain Drain nennt man es ja, glaube ich, Richtung Hoffenheim, aber umgedreht hat der jetzt ja auch stattgefunden. Und da würde mich mal interessieren, deine Meinung zu Jan Schindelmeiser. Der war bei Hoffenheim von 2006 bis, ich muss gerade nochmal kurz nachgucken, 2010. Das heißt, er ist gekommen in der Saison, in der dann Rangnick in der Regionalliga aufgestiegen ist. Und er ging dann, als man eine Erstligasaison am Ende dann auf Platz 11 beendet hat. Aber das heißt, er hat quasi von der Regionalliga bis zur ersten Liga mit dieser krassen ersten Saison auch damals, die hat er noch mitbegleitet. Und dann war er, du hast es vorhin auch schon gesagt, von der Bildfläche komplett verschwunden. Mir war der Name quasi schon entfallen. Ich musste arg in meinem Hirn wühlen, bis mir wieder einfiel, woher ich den Namen kenne. Und jetzt stelle ich mir die Frage, was meinst du, für was steht der und was ist quasi der Gedanke, der ihn vorantreibt oder den er für den VfB Stuttgart hat. Denn je mehr wir drüber reden, desto mehr habe ich den Eindruck, vielleicht ist diese ganze Aufsichtsratsschiene und so, die ich aufgemacht habe, tatsächlich gar nicht so wichtig, sondern er könnte jetzt vielleicht nach Bobic, nach Dutt, bei denen man das auch schon gedacht hat, vielleicht tatsächlich derjenige sein, der diese andere Kultur und der auch die andere Idee für den VfB Stuttgart hoffentlich langfristig nach vorne treibt.
Ja, die Hoffnung haben natürlich die meisten, aber das kann ich wirklich schwer einschätzen, weil da geht's mir wie fast jedem anderen auch. Dafür war er jetzt zu lange weg und man weiß ja auch nicht so ganz genau, was er da gemacht hat in der Zeit. Außer diese paar launigen Anekdötchen da von wegen hier Oldtimer oder Autos zusammenschrauben und sowas, das interessiert ja keinen. Er muss ja was anderes gemacht hat, mit dem er Geld verdient hat, 6 Jahre lang oder 5, weiß nicht, wie lang es war. Insofern, da tue ich mich ein bisschen schwer. Also ich weiß nur aus seiner Augsburger Zeit, er war in Augsburg auch mal, er ist schon einer, der eine klare Ansicht hat und die dann auch klar vertreten kann und auch beharrlich vertreten kann. Allerdings weiß ich dann jetzt nicht, inwieweit das gut oder auch für ihn zum Nachteil sein könnte in so einem Verein wie in Stuttgart, wo es ja dann doch offenbar sehr speziell auch bisweilen zugeht. Und da tue ich mich echt schwer, jetzt da zu sagen, ja, so und so wird das jetzt dann in Zukunft machen. Es ist allerdings, um dann wahrscheinlich eine deiner Fragen noch vorauszugreifen, schon anzunehmen, dass er sich in seinem Netzwerk jetzt auch erstmal umhören wird oder vielleicht wahrscheinlich schon längst gemacht hat. Mhm. Und da kommen wir dann halt wieder in Hoffenheim raus und bei so einem Namen wie Gisdol. Das hat er, glaube ich, heute auf der PK schon, wurde die Frage gestellt, hat er gesagt, er will jetzt erstmal keine nichts dazu sagen. Nur so viel, jeder weiß, dass er mit ihm schon zusammengearbeitet hat in Hoffenheim.
Das ist ja schon einiges.
Ja, könnte sein. Es wäre natürlich schon auch naheliegend und ich glaube, damit könnten einige auch ganz gut leben, weil, also was mir halt total fehlt, im Zusammenhang mit Trainern in Stuttgart, Zorniger mal ausgenommen und diese paar Spiele mit Stevens, ist halt, dass da ein Trainer da ist, bei dem man, dessen Mannschaft man, wenn die jetzt nicht gerade weiß, mit einem roten Brustring rumlaufen würden, sofort erkennen würde, das ist jetzt eine XY-Mannschaft. Also das ist jetzt eine Zorniger-Mannschaft meinetwegen oder das ist jetzt eine Gisdol-Mannschaft. Und ich glaube, da damit können sich die Leute besser identifizieren. Und sowas, was wirklich einen stringenten Plan verfolgt, hat auf Dauer auch mehr Aussicht auf Erfolg. Und ich glaube, damit könnten die meisten ganz gut leben. Und ehrlich gesagt, könnte ich mir vorstellen, dass Gisdol da ganz ordentlich reinpassen könnte.
Mhm. Ja, steckt ja auch so ein bisschen in der DNA von Stuttgart, oder? Also die jungen Willen unter Magath, das magische Dreieck, mit Balakow, Elber und Bobic, das waren zwar unterschiedliche Kategorien von Spielern, aber es hing immer mit einer offensiven Spielweise zusammen und ja auch, kann es noch weiter zurückgehen. Also das ist doch schon eigentlich so ein bisschen, dafür stand doch der VfB Stuttgart schon öfter, dass man sagen kann, für eine ambitionierte Offensivmannschaft.
Ich finde auch, also und wenn man jetzt nochmal aufs Leitbild des Vereins zurückgeht, ist er genau das, wird er da gefordert, also die jungen Wilden aus der Heimat sozusagen. Mhm. Das ist ja das, was den Leuten da draußen verkauft wird, wie was weiß ich, Mir san Mir oder echte Liebe oder sowas. Mhm. Natürlich Marketing-Sprech, aber im Prinzip greift es ja genau die Themen auf, die es früher halt schon gab. Das ist ja auch völlig okay und ich glaube auch, dass die Fans sich am ehesten mit sowas identifizieren könnten und ein letztes Mal jetzt noch auf Zorniger zurück. Genau, das war ja am Anfang der letzten Saison der Fall. Mhm. Also der Fußball, der da gespielt wurde, hat ja jedem gefallen. Die Ergebnisse haben halt gefehlt. Aber der Fußball an sich, das war ein klar zuzuordnender Fußball. Und kein Wischiwaschi wie unter Labbadia oder wer danach noch alles kam. Sondern da war völlig klar, das ist gewollt und so wird es gespielt. Und dann kommen hoffentlich die richtigen Ergebnisse. Aber das war ja da dann nicht der Fall. Und das war jetzt auch eine Sache, die bei Luka einfach nicht gestimmt hat. Der ist halt ein Sicherheitsspieler. Das kann funktionieren, hat er ja schon oft genug bewiesen in der zweiten Liga und vielleicht hätte er es jetzt auch nur am Anfang so machen wollen, bis sich die Mannschaft ein bisschen besser findet. Aber halt immer nur über die Außen zu spielen, weil ich Angst habe, ich verliere den Ball sonst in der Mitte, na, das kann es ja nicht sein. Mhm. Also bei allem Respekt vor Mannschaften wie Heidenheim oder Sandhausen, aber die muss ich als VfB Stuttgart halt auch übers Zentrum knacken können und wollen und nicht nur jeden Ball mit Gewalt nach außen spielen, weil da tut der Ballverlust nicht so arg weh. Also das ist mir dann so wenig.
Ja, vor allem in der Situation auch. Du spielst eben als Erstliga-Absteiger, der als der Hauptfavorit auf den Aufstieg wieder geht und Bundesliga, zweite Bundesliga ist sowieso schon defensiv ein anderes Pflaster als erste Bundesliga. Und dann musst du schon ein bisschen variantenreicher sein, sonst wird das schwierig. Das siehst du ja gerade auch an Hannover im Guten wie im Schlechten. Also sowohl Dinge, die funktionieren, als auch Dinge, wo sie sich ein bisschen verhoben haben.
Ja, ja gut, dazu vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Es fehlen natürlich gewollt jetzt von Luka ein paar Spieler. Anto Gülgic hat noch gar nicht gespielt. Ein Sechser, den sie eingekauft haben. Stattdessen hat er einen Zimmermann da spielen lassen. Mhm. Ein Spieler, der letztes Jahr mit der zweiten Mannschaft in die vierte Liga abgestiegen ist.
Ja, okay.
Also lauter so Kleinigkeiten und manche sind noch verletzt wie Ginczek. Also wenn die Spieler da sind und fit und spielen dürfen, dann hat der VfB natürlich eine Bombenmannschaft für die zweite Liga zusammen und dann führt der Aufstieg immer noch nur über den VfB. Aber das muss natürlich jetzt irgendwann dann auch mal zusammengreifen, alles.
Das ist vielleicht der wichtige Punkt. Also unter dem Strich kann man eigentlich sagen, also wir haben jetzt, finde ich, ganz gut aufgearbeitet, wie das jetzt alles so kommen konnte, wie es ist. Und wenn wir jetzt einfach mal einen Cut machen und jetzt nach vorne gucken, dann sehe ich die viertjüngste Mannschaft der zweiten Bundesliga, nein, fünftjüngste, 24,5 Jahre der Durchschnitt. Aber auch wenn man sich die einzelnen Spiele anguckt, da ist wahnsinnig viel Potenzial auf vielen Positionen. Und im Grunde musst du jetzt versuchen, dazu den entsprechenden Trainer zu finden. Gisdol ist schon eine Geschmacksrichtung, die mir als Außenstehenden sehr gut schmecken würde, aber es gäbe auch noch ein paar andere, die da reinpassen könnte. Vielleicht ja auch mal jemand, den man nicht kennt. Das ist ja auch immer möglich, dass es mal jemand ist, der bisher unter dem Radar der Öffentlichkeit geflogen ist. Aber die Perspektive ist eigentlich doch, provokant gesagt hätte ich gesagt, die Perspektive ist durch den Luhukay-Rücktritt jetzt besser geworden für den VfB Stuttgart. Trotz all des Chaoses.
Ja, wenn man die Gegebenheiten, so wie sie sich offenbar darstellen, als Maßstab nimmt, dann könnte man zu dem Schluss kommen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite hat man halt diesen Aufstiegsgarantietrainer jetzt nicht mehr, den man sich ja von ursprünglich versprochen hatte. Also ich.
Ja, aber es kommt doch auch darauf an, wie du aufsteigst. Also, hört sich jetzt ein bisschen doof an, weil natürlich willst du erstmal aufsteigen. Aber Luhukay hat sich auch nie dann länger in der ersten Liga gehalten und er ist schon zweimal vorher gegangen, weil er sich von den entscheidenden Figuren im Verein nicht genügend unterstützt gefühlt hat. Das heißt, es ist jetzt auch kein ganz neues Muster für diesen Trainer. Und da sind wir doch eigentlich wieder genau beim Thema Nachhaltigkeit. Deswegen ist es doch vielleicht. Selbst wenn du mit ihm aufgestiegen wärst, wäre es vielleicht kein, in Anführungszeichen, gesunder Aufstieg gewesen.
Ja. Ja, wie gesagt, also schwierig. Am Schluss zählt halt das Ergebnis, das ist ja völlig klar. Aber die Bedenken waren jetzt wohl wirklich so groß, dass es gar nicht mehr funktionieren kann, dass man da jetzt einen erzwungenen Schlussstrich, wenn man es so nennen mag, ziehen musste. Mhm.
Stefan, ich danke dir sehr. Jetzt hast du zumindest für mich hier viel Klarheit wieder reingebracht und ich merke mir vor allem, dass man sich das Spiel gegen Braunschweig in zwei Wochen dann mal unter dem Gesichtspunkt auch angucken könnte. Vielen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mich hier eingeführt hast. Stefan Rommel, freier Sportjournalist und bei Twitter als @knallgöwe unterwegs. Stefan, vielen Dank dir.
Gerne.
Und das war er, ein Rasenfunk-Kurzpass. Ihr könnt auch unsere anderen Formate hören, die Rasenfunk-Schlusskonferenz, das Tribünengespräch. Und in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und dann schauen wir doch mal, wann wir demnächst wieder über den VfB Stuttgart reden. Bis dahin, macht's gut, liebe Hörer. Ciao.